Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie jetzt zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Dienstag, dem 24. Februar 2026. Jeden Morgen gibt's den schweizerischen Blick über die Landesgrenzen hinaus in die deutschsprachigen Medien, vor allem Deutschland, auch Österreich, dann aber etwas weiterschweifend natürlich auch die angelsächsischen Zeitungen, da vor allem das Wall Street Journal, sehr gut gemacht, vor allem seit dort Rupert Murdoch, dieser Leibhaftige des Medien-Mainstreams, die Zügel übernommen hat. Das Wall Street Journal, republikanisch, kritisch gegenüber Trump, aber eben nicht ideologisch anti-Trump. Sie sind auch bereit, Leistungen des Präsidenten anzuerkennen, nennen aber auch ungeschminkt seine aus ihrer Sicht Fehldarbietungen, seine Irrtümer und Verfehlungen. Dann die Financial Times in Großbritannien, sozusagen der Antipode, eher etwas links der Mitte aufgestellt und schon etwas angekränkelt durch den europäischen Moralismus, diese Überheblichkeit und diese, ja, eben moralisierende Dünkelhaftigkeit, die man nicht zuletzt auch gegenüber den Vereinigten Staaten von Amerika immer wieder durchblicken lässt, da glauben wir, ein entferntes Echo jener nach wie vor irgendwo vorhandenen Beleidigtheit zu hören, dass die Briten ja nach wie vor haben müssen, denn die Vereinigten Staaten von Amerika waren ja mal eine britische Kronkolonie und solche Angewohnheiten, sage ich einmal, solche früheren Selbstverständlichkeiten, die sterben dann nicht so schnell aus. In den deutschen Medien, da ist dieser Moralismus natürlich noch viel stärker ausgeprägt und er spiegelt eine wachsende Abgehobenheit und auch Arroganz der politischen Klasse. Das ist ein Problem, das wir in vielen Demokratien, vor allem repräsentativen Demokratien, beobachten, dass es da oben eine Kaste gibt, eine Klasspolitik, die sich zusehends an ihren eigenen Interessen orientiert und eben nicht notwendigerweise die Interessen der Bürger, die eigentlich ihre Vorgesetzten sind, in den Vordergrund stellt. La Casta hat man das in Italien genannt, aber sie haben das natürlich ganz ausgeprägt in der Europäischen Union. Sie haben es aber auch in den parlamentarischen Betrieben in Deutschland, Frankreich und so weiter. Und wir beobachten jetzt einen großflächlichen Aufstand, übrigens auch in Großbritannien, gegen diese elitäre Abgehobenheit des Establishments, gegenüber diesen Internationalisten, die eben sich sehr stark an Konferenzen, an diesen polyglotten Überfliegerveranstaltungen zusammen auf irgendeine Agenda verständigen, die dann aber überhaupt nicht rückgekoppelt ist in der Lebenswirklichkeit der Bevölkerung. Und das merkt man jetzt, da gibt es einen Aufstand der Demokratie, entsprechende Parteien legen zu, aber eben anstatt sich dem zu stellen, anstatt da sozusagen demokratisch Hand zu bieten, verhärtet sich die Kastenbildung, die Verkrustung, ja, die Thrombosenbildung, könnte man sagen, an den Spitzen des Staates, in den Leitungen und Durchgangsinstitutionen, die den Staat in Gang halten sollen. Diese Versteinerung ist ein echtes Problem und dagegen manifestiert sich im Moment eben Widerspruch. Und das ist ein Thema, das natürlich nicht in dieser Art und Weise, aber zumindest von einem Beispiel jetzt illustriert wird in der Financial Times. Die beschäftigen sich nämlich mit der Frage, wann die EZB-Präsidentin Christine Lagarde zurücktreten wird. Christine Lagarde, da sind jetzt Gerüchte im Umlauf, es gibt Unruhe im Apparat der Europäischen Zentralbank, sie könne sich früher zurückziehen. Warum? Weil es eben ein politisches Manöver gäbe von Macron, Merz und so weiter, die eben eine ihnen gewogene Person installieren möchten, bevor eben durch Wahlen neue Tatsachen geschaffen werden könnten. Das andere, das erinnert natürlich stark an dieses sehr fadenscheinige, zwielichtige Manöver. Sie erinnern sich, nach den deutschen Neuwahlen, als noch der alte Bundestag gewaltige Schuldenberge beschlossen hat, im Wissen darum, dass eben der neue Bundestag dies nicht machen würde. Und solche Verhaltensweisen sind legal. Man kann das so durchziehen. Das ist also nicht irgendein Staatsstreich in dem Sinn, aber vom Geist her natürlich zutiefst undemokratisch und vor allem auch entlarvend in dem Sinn, dass eben die daran Beteiligten ihre Verachtung zum Ausdruck bringen gegenüber dem Wähler, ihren Nichtrespekt. Und das ist genau das Grundproblem, das wir in der Europäischen Union haben und in vielen EU-Staaten. Und die EU ist leider ein Brandbeschleuniger dieser fatalen Tendenzen der Eliten oder der Scheinelitenbildung, der Verkrustung der politischen Institutionen, die sich gegen die Bevölkerung, gegen den Wähler richten. Da schwingt dann auch die ganze Propaganda mit, dem Wähler ist nicht zu trauen, der Wähler ist populistisch, der Wähler ist gefährlich, wir müssen die Wahrheit verteidigen, wir müssen die Demokratie verteidigen. Das ist diese Wagenburg-Mentalität, die das demokratische Fundament zumindest atmosphärisch untergräbt, aber nicht nur atmosphärisch, sondern oft auch sehr handfest, indem beispielsweise, wie sehen Sie im Ukraine-Krieg, Leute, die eine andere Meinung vertreten als Brüssel, mit Sanktionen bestraft werden. Das sind Alarmzeichen, das sind Krankheitszeichen in einer Demokratie, gegen die sich jetzt aber immer mehr Leute zur Wehr setzen. Und mein Vertrauen in die Demokratie ist da nach wie vor ungebrochen. Ich glaube nicht, dass es den Mächtigen, denen die Fälle davonschwimmen, gelingen wird, ihre Repressionsschrauben so anzuziehen, dass sie tatsächlich den demokratischen Prozess abwürgen können. Aber was wir von außen daraus ableiten, ist natürlich die Notwendigkeit, sich für die Demokratie zu engagieren. Und sie sehen eben auch, dass sie denen da oben, also den Beauftragten, den Mandatierten, das sind die Untergebenen von ihnen, den Wählern, dass sie denen eben die Demokratie nicht anvertrauen können. Am Ende des Tages muss der Bürger seine demokratischen Rechte selber verteidigen. In der Schweiz gibt es das auch. Wir haben diese Krustenbildungen ebenfalls, aber durch die direkte Demokratie ist eben die Thrombose dann nicht so schnell bei der Hand. Die kann dann sozusagen im Ansatz schon pulverisiert werden durch unsere Institutionen. Direkte Demokratie, Föderalismus, kein zentraler oder zentralistischer Staatsaufbau und nicht zuletzt die schweizerische Neutralität, die nicht nur einen Schutzschild bildet in kriegerischen Zeiten, sondern eben auch ein Hebel, eine Bremse des Bürgers ist, er kann seine Regierenden stoppen, wenn die im Begriff wären, sich in fremde Konflikte einzumischen. Und da hat die Schweiz in den letzten Jahren auch viel Boden preisgegeben, hat man diese demokratischen Pfeiler auch vernachlässigt. Also, aufgepasst bei solchen Manövern, Schuldenhaushalte mit dem alten Parlament, jetzt da diese Machinationen, diese Drahtziehereien um Christine Lagarde. Kommen wir auf die Asylpolitik zu sprechen. Alexander Dobrindt, lesen wir, der Innenminister der Bundesrepublik, hat beschlossen, dass Asylbewerber schneller im Arbeitsprozess integriert werden können. Bereits nach wenigen Monaten sollen sie da mittun und Möglichkeiten haben. Das ist ein Evergreen der Asyldebatte. Haben wir in der Schweiz auch schon mehrfach durchdekliniert. Klingt gut. Ja klar, die Asylbewerber, die sollen doch da nicht untätig herumsitzen während ihres Verfahrens. Die sollen sich doch nützlich machen, meistens mit kommunalen Tätigkeiten. Das entlastet dann auch etwas, weil es die finanziellen Entschädigungen, die man da gibt, immerhin etwas abzugelten vermag mit eben diesen entsprechenden Arbeiten. Was gut klingt und was gut gemeint ist, muss aber nicht zwangsläufig gut sein. Denn mit diesem falschen Instrument untergräbt Alexander Dobrindt eigentlich das Ziel, das er erreichen möchte. Er möchte Deutschland weniger attraktiv machen für Asylzuwanderung. Damit macht er es attraktiver, wenn die Asylbewerber wissen, ja, wir werden ja schon integriert, obwohl wir gar noch nicht aufgenommen sind. Ist das natürlich ein Locksignal. Und genau das Gegenteil von dem, was man machen sollte. Denn Deutschland hat das riesige Problem, und nicht erst seit gestern, das riesige Problem, dass eben die Asylschiene überproportional missbraucht wird für Wohlstandszuwanderung. Dann eine interessante Meldung aus New York, die Wall Street. Da gibt's jetzt Kursbäsen, Aktien, Rückläufigkeiten, und zwar aus Angst, dass die künstliche Intelligenz derartige Produktivitätssteigerungen bringen könnte, dass sich das negativ auf die Konjunktur auswirkt. Wie ist denn das möglich? Gesteigerte Produktivität müsste doch die Konjunkturkurven und die Aktienkurven nach oben schießen lassen. Aber die Märkte preisen ein die Befürchtung, dass es eben Massenentlassungen im ganz großen Stil geben könnte bei den gut qualifizierten Arbeitnehmern, bei den sogenannten White-Collar-Jobs. Da könnten jetzt also flächendeckend Bestände abgebaut werden. Und das bestätigt sich mit, das bestätigt auch Aussagen, die ich gehört habe, zum Beispiel im letzten Sommer, als ich mit Peter Thiel, dem Investor, geredet habe, gesagt, im Silicon Valley seien also die Tech-Firmen ganz massiv daran, also fast tonnenweise Leute zu entlassen. Und das bringt natürlich ein vorübergehendes Ungleichgewicht. Ich sage vorübergehend, weil natürlich auch diese ganze Tech-Revolution dann wieder gemanagt werden muss. Aber wenn es einen schnellen, disruptiven Wandel gibt, ja, dann kann eben kurzzeitig so ein Ungleichgewicht entstehen. Das haben wir auch bei der industriellen Revolution im 19. Jahrhundert oder im 18. Jahrhundert schon beobachten können. Nun also entsprechende Entwicklungen, die Produktivitätssteigerung, die da in ihr Gegenteil umschlägt. Interessant, wie der mexikanische Drogenboss Nemesio El Mencho Oseguera in dem touristischen Bergerholungsgebiet von einer also wirklich militärischen Elitetruppe der mexikanischen Regierung eingekreist, umzingelt und dann nach einem mehrstündigen Feuergefecht schließlich erschossen wurde. Also er konnte noch lebend dingfest gemacht werden, ist dann aber seinen Verletzungen erlegen. Die Amerikaner hätten offensichtlich mit Informationen geholfen. Ganz entschiedenes Vorgehen gegen diesen Kartellboss, der vor allem für den Kokainhandel in die USA zuständig war. Ich frage mich bei solchen Meldungen immer wieder, diese Drogenkartelle gäbe es ja gar nicht, wenn die Drogen in den USA nicht illegal wären. Aber gleichzeitig als Familienvater sperrt sich in mir auch alles dagegen, Kokain und harte Drogen einfach legalisieren zu wollen. Aber der Preis, den man dafür zahlt, ist natürlich, dass eben solche Gestalten wie der Nemesio, was für ein sinnfälliger Name, Nemesio, wenn solche Gestalten dann davon natürlich massiv profitieren und einen ganzen Staat in den Griff bekommen können. Die Zollchaotik, das Zollchaos des amerikanischen Präsidenten geht weiter. Anstatt nach dem Entscheid des obersten Gerichtshofs diese Zölle für illegal zu erklären, doppelt Trump nach, und zwar auf der Grundlage eines Gesetzes, das, wie amerikanische Medien berichten, noch aus der Zeit des Goldstandards stammt. Das wird jetzt also selbst im Wall Street Journal als primitive Zwängerei gewertet und schädlich für die Wirtschaft, viele Unsicherheiten produzierend und auch mit Blick auf die Zwischenwahlen für die Republikanische Partei nicht sehr verheißungsvoll. Trump, der Zollideologe, sei jetzt dermaßen stur dabei, seine Agenda durchzuziehen, das sei höchst fragwürdig, argumentieren da eben die Journalisten des Wall Street Journal. Und es gibt auch schon Klagen. FedEx, der Kurierdienst, hat da eine Millionenklage angemeldet. Dies alles am Tag der State of the Union Address des amerikanischen Präsidenten, der dort natürlich versuchen wird, vor allem seine ökonomischen Leistungen in den Vordergrund zu stellen und genau das Gegenteil von dem zu sagen, was ich Ihnen hier dargelegt habe. Dann interessant, es häufen sich die Artikel gegen die Hexenjagd, wie sie schreiben, aufgrund der Epstein-Files. Auch wieder interessant, die Journalisten sagen, nicht, dass wir Epstein verteidigen wollten, das ist ein Grüssel, seine Handlungen sind nicht zu rechtfertigen, auch vielleicht ein Hochstapler und ein krimineller Netzwerker, ist ja auch verurteilt worden, aber dass man jetzt aufgrund dieser Akten eine derartige Schlammschlacht auslöst, auch wenn man da sehr viel fragwürdiges Verhalten beobachten kann in dieser Elite, man sieht einfach, dass da halt auch Sodom und Gomorra herrschen, dass diese Mächtigen, die sich da so strahlend inszenieren auf den Teppichen bis hin zum World Economic Forum, da ist ja der Chef jetzt, der interimistische, stark in den Strudel hineingekommen, aber eben auch adlige Aristokraten, bekannte sogenannte Wohltäter, Politiker, vor allem auch auf der linken Seite, sind jetzt da in Misskredit geraten. Die ganze Hexenjagd, die Schlammschlacht, auch diese Gerichtshöfe der Moral, diese Moraljustiz, diese Abschussjustiz, die wird scharf kritisiert, auch und gerade am Beispiel des britischen Prinzen Andrew, der geschildert wird nicht als das hellste Licht auf der Kerze, er sei sozusagen das wandelnde Beispiel dafür, schreibt auch das Wall Street Journal, dass man eigentlich die Monarchie abschaffen sollte. Und wenn man Prinz Andrew sozusagen einladen würde, einen Vortrag in Großbritannien zu machen, eine Vortragstournee, dann wäre nicht gesagt, dass die Monarchie dies überleben würde. Also er sei ein ziemlich fragwürdiges Vertreterexemplar seiner gesellschaftlichen Klasse. Aber ungeachtet all dessen sei es eben falsch, jetzt mit dieser inquisitorischen Furor auf ihn loszugehen. Und das Ganze spielt sich jetzt ab, auch in Großbritannien, nicht nur Andrew, sondern auch Lord Mandelson, der ebenfalls mit Epstein in Verbindung stand, ist da eingepackt worden von der Polizei, übrigens auch in sehr publikumsträchtigen Verhaftungen, Steuerverhaftungen, vergleichbar, wie wir sie in Deutschland gesehen haben, damals beim Postchef Zumwinkel, fast schon eine öffentliche Justiz der Anprangerung, und dies, da weisen die Kollegen darauf hin, sei eben problematisch, weil damit eben auch amtierende Regierungen, wie jetzt die britische, sehr gerne von ihren eigenen Schwierigkeiten ablenken, um da ein paar Sündenböcke vorzuschieben. 4 Jahre Ukraine-Krieg. Ich habe also Eskalation des Ukraine-Kriegs. Entschuldigen Sie, der Ukraine-Krieg ist losgegangen 2014. 8 Jahre Bürgerkrieg, 14.000 Tote im Donbass gemäß UNO-Schätzungen. Der ukrainische Präsident Zelensky ist angetreten und gewählt worden mit der Ansage, Frieden zu schließen mit Russland. Dabei wurde er allerdings gestoppt von den sehr nationalistischen bis rechtsextremen Kräften, ja, die eben aus der Westukraine dieses Nation-Building mit der Brechstange betreiben, als Reaktion natürlich auch auf die Jahrzehnte, ja jahrhundertelange russische Dominanz. Das sind noch alte Nationalitätenkonflikte, die natürlich auf dem ukrainischen Boden ausgetragen werden, zuerst intern, jetzt extern, und eine Einmischung der Großmächte ist da auch schon lange im Gange, und das ist so ein bisschen das Thema, das ich in der schweizerischen Ausgabe schon angedeutet habe. Wichtig ist einfach zu sehen, dass unsere Medien auch in der Schweiz, vor allem auch in Deutschland, komplett absorbiert sind von der Kriegspropaganda. Das sehen Sie einfach an der Eindeutigkeit, an der Schwarz-Weiß-Schablone. Alles Böse sitzt in Moskau, alles Gute ist in Kiew, und der Westen hat keine Fehler gemacht, beziehungsweise er hat höchstens den Fehler gemacht, dieses Böse in Moskau nicht schon früher auszubrennen. Und solche einfachen, simplistischen, um nicht zu sagen primitive Deutungsmuster sind immer Ausdruck der Propaganda, den ein differenziertes Urteil verbietet, diese moralischen Absolutismen. Es ist eben so, dass der Westen, und das ist ja auch meine Position, die ich hier immer wieder bringe, der Westen hat einfach riesige Fehler gemacht. Und es sind die Mächte, die den Kalten Krieg gewonnen haben. Russland hat ihn verloren. Vielleicht haben sich die Russen gar nie eingestanden oder einstehen wollen, dass sie ihn verloren haben. Kann ja sein. Aber die Sieger hätten die Verpflichtung gehabt, in dem, was sie nachher aufgebaut haben, auch die Interessen Russlands einzubeziehen. Und das hat man nicht gemacht. Man hat diese NATO-Osterweiterung gegen die russischen Interessen durchgezogen. Man hat die Russen brüskiert, was natürlich in den russischen Augen eine Demütigung bedeutete. Man hat ihre Warnungen, man hat ihre Vorschläge in den Wind geschlagen. Und die Medien, und das beelendet mich als Journalist, tragen hier natürlich eine große Mitverantwortung, man könnte vielleicht auch sagen eine Mitschuld, an dieser sehr einseitigen Diskussion oder Nichtdiskussion, die wir haben und die natürlich dazu führt, dass vor allem in der EU, vor allem in Deutschland, und Deutschland ist das wichtigste Land hier, ist gewissermaßen das Zünglein an der Waage, wie diese Politik sich dann gestaltet gegenüber Russland. Und gerade in Deutschland ist diese Propaganda ganz massiv, und wer sich nur ein bisschen kritisch dagegen wendet, wird also runtergeknüppelt, geradezu, wenn nicht gar auf eine Sanktionsliste der Europäischen Union gestellt. Und das ist einfach Entschuldigung, das ist ungesund. Das ist an sich schon ein Zeichen, dass etwas nicht stimmen kann an dieser ganzen Propaganda, oder dass wir es eben mit Propaganda zu tun haben, wenn man den Widerspruch nicht mehr duldet. Und das sind etwas die Ausführungen, die ich im Schweizerischen Daily gemacht habe. Für mich ist ganz klar, wir dürfen jetzt nicht wegen dieses Ukraine-Kriegs die Fehler, die man im Westen vorher gemacht hat, noch einmal verdoppeln und verdreifachen, noch mehr Konfrontation, sich einreden, dass die Russen faktisch ja mehr oder weniger geschlagen sind, dass man den Krieg militärisch gewinnen könnte. Das sind keine sinnvollen Strategien, selbst wenn diese Szenarien realistisch wären, den Krieg militärisch gewinnen zu können. Was würde das denn heißen? Was würde das bedeuten? Was könnte das auslösen in Russland wiederum als Gegenreaktion einer Atommacht? All diese Dinge werden gar nicht bedacht, sie werden gar nicht debattiert. Es ist nicht erlaubt, auf solche Risiken hinzuweisen. Und das erinnert einen einfach eins zu eins an die Corona-Zeit, dass auch jede Kosten-Nutzen-Rechnung bereits als Sakrileg empfunden wurde. Und hier hätten die Journalisten einen großen Auftrag. Und was wir jetzt beobachten, ist doch die Einigung zwischen den USA und Russland. Und Deutschland, hin und her gerissen, scheint mit der Regierung, die jetzt am Ruder ist, dazu zu neigen, diese Friedensbemühungen nicht zu unterstützen, sondern sich einseitig auf die Seite der Ukraine und ihres Präsidenten Zelensky zu schlagen, in dessen Fanclub ich mich nicht befinde. Dadurch habe ich Verständnis für seine Situation. Und er ist gewissermaßen entschuldigt. Aber man muss als eben nicht direkt Beteiligter an so einem Krieg sich primär auf die Aufgabe konzentrieren, diese Kriege kleiner zu machen, als sie sind. Und ich befürchte, dass man in der Europäischen Union, in Brüssel, in Berlin, genau das Gegenteil zu tun im Begriff ist. Und da tragen die Medien eine Mitschuld, eine Mitverantwortung, drücken wir es etwas weniger moralisierend aus, durch die Schürung eines Klimas der diskussionslosen Einseitigkeit, so als ob es hier nicht um Propaganda, sondern um Wahrheit gehe. Also von außen betrachtet das klassische Propagandamuster, das ganz große Problem. Die Parallelwelt der AfD-Anhänger. Auch ein interessantes Thema, das ich heute Morgen in den Zeitungen entdeckt habe. Passt etwas zu meinen einleitenden Bemerkungen bezüglich der Abgehobenheit der Eliten. Wie da also die Journalisten, die auch mitmachen, abfällig über eben diese angebliche Parallelwelt der AfD-Wähler berichten. Es geht um eine Umfrage, die man gemacht hat bei Wählern zur Stadt Frankfurt, zu verschiedenen Themen. Zum Beispiel, was halten Sie von den Notwendigkeiten, wie würden Sie die Priorität sehen? Sanierung der Schulen oder Anpassung der Stadt an den Klimawandel, mehr Polizeikontrollen im Bahnhofsviertel, Schaffung eines Suchthilfezentrums, Bau weiterer Fahrradwege, Schaffung eines Hauses der Demokratie. Und da ist jetzt interessant, dass die AfD-Wähler bei manchen dieser Themen viel weniger Priorität geben als die Linken, zum Teil auch als die CDU. Zum Beispiel ist man der Meinung, dass es mehr Polizeikontrollen im Bahnhofsviertel brauche. Die Linken sind da eher dagegen. Zum Beispiel Sanierung der Schulen, da ist die AfD auch dafür. Anpassung der Stadt an den Klimawandel, das ist unter den AfD-Wählern keine große Priorität. Schaffung eines Suchthilfezentrums ebenfalls nichts. Bau weiterer Fahrradwege und so weiter, da ist man nicht dafür. Interessanterweise können sich einige AfD-Wähler, nicht wenige, erwärmen für den Bau eines Hauses der Demokratie, vermutlich weil sie der Meinung sind, dass ihnen die demokratischen Rechte eben zusehends bestritten werden in der Bundesrepublik. Dann Wegnahme weiterer Autofahrspuren, auch da die AfD auf keinen Fall auf dieser Seite, Streichung von Parkplätzen, da ist man dagegen. Und auch bei dem Bau einer neuen Oper, da zögert man. Also, ob jetzt das eine Parallelwelt oder einfach eine realistische Betrachtungsweise, eine ja konservativere, bürgerliche Akzentsetzung ist, so würde ich das interpretieren, nicht als Parallelwelt, das ist schon etwas abfällig. Was aber auch noch ins Auge springt hier, ist, dass es sehr viele Übereinstimmungen gibt zwischen den CDU- und den AfD-Positionen, also die CDU-Wähler sind ziemlich ähnlich getaktet wie die AfD-Wähler, was natürlich die Absurdität und Abwegigkeit der Brandmauer einmal mehr illustriert. Bärbel Bas befürwortet Überprüfung der Rechtslage gegen systematische Vetternwirtschaft. Jawohl, man geht jetzt da auch auf die AfD los, weil die Verwandte angestellt haben, weil die Partei dermaßen dämonisiert wird, dass man eben keine anderen Angestellten mehr findet. Jetzt wird ihnen also auch noch die eigene Ausgrenzung, die die anderen betreiben, um die Ohren geschlagen. Das ist das, was mir dazu einfällt. Tausende protestieren gegen Höcke-Auftritt in Düsseldorf. Ja, das Recht auf freie Rede ist nicht mehr unbestritten in der Bundesrepublik und mich beschleicht ein Unbehagen. Immer diese Demonstrationen gegen die AfD, gegen AfD-Exponenten und das große Verständnis, das in den Medien geäußert wird, man müsste vom Staat her einer legitimen und gewählten und demokratisch legitimierten Opposition das Recht sichern, auftreten zu dürfen. Und wenn man natürlich diese Krawallbanden da gewähren lässt, die zum Teil also mit ganz rabiaten Mitteln versuchen, da die AfD an ihrem Versammlungsrecht zu hindern, ja, dann ermuntert man das natürlich von Status wegen und das ist keine gute Entwicklung. Meine Damen und Herren, das war's. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Einen schönen Tag, bis bald und ja, wir sehen uns spätestens morgen Vormittag wieder an gleicher Stelle.
Entschuldigen Sie, bevor Sie dieses Video nun wegklicken, was Sie eben gesehen haben, diese Art von Journalismus, die gibt es eigentlich in dieser Form fast nicht mehr auf dieser Welt. Rede und Gegenrede, die andere Sicht beleuchten, das ist die Weltwoche, unabhängig, kritisch und ja, auch gut gelaunt, weil wir eben glauben, dass selbst in den schlimmsten Abgründen immer irgendwo ein Lichtblick liegt. Wir beleuchten, was andere weglassen. Wir sprechen mit jenen, mit denen sich sonst niemand zu unterhalten getraut. Wir schreiben, was ist. Abonnieren Sie daher die Weltwoche. Jedes Abo ist eine Liebeserklärung an die Meinungsvielfalt. Denn unabhängiger Journalismus funktioniert eben nur mit unabhängig kritischen und vielleicht auch gut gelaunten Lesern. Sie sind der Grund, warum wir machen können, was wir eben machen. Alle Abo-Optionen finden Sie auf unserer Website www.weltwoche.de, sowohl für Print als auch digital und maßgeschneidert auch für Deutschland. Und wenn Sie bereits Abonnent sind, dann möchte ich mich an dieser Stelle einfach mal bei Ihnen bedanken und wünsche Ihnen nun viel Vergnügen beim nächsten Video.